Wir wollen heute, nachdem wir in das neue Jahr 82 eingetreten sind, praktisch die Neujahrsverkündigung hören und möchten dazu mehrere Bibelstellen aufschlagen, die wir ganz kurz durchlesen. Und wir beginnen im 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Und da schreibt Paulus an die Thessalonicher. Thessalonicher 4, Vers 18. Da heißt es: So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und in Kapitel 5, Vers 11. Da heißt es: Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Und im Hebräer, Kapitel 3, den Vers 13, da heißt es: Sondern ermuntert euch selbst jeden Tag, solange es heute heißt, auf dass niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Kapitel 10, Vers 25, die letzte Stelle. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Soweit Gottes Wort. Mit vier Bibelstellen wollen wir also in der Erinnerung des vergangenen Jahres in dieses bereits begonnene neue Jahr 82 eintreten. Nun, dieses alte Jahr liegt hinter uns. Und die Bibel sagt: Was aber alt geworden ist, ist dem Verschwinden nahe. Hebräer 8, Vers 13. Das betrifft eigentlich alles, was der Zeitlichkeit unterworfen ist und alt wurde. Und wie unterschiedlich dieses Jahr 81 von den Gläubigen doch durchlebt wurde. Schauen wir auf unseren Herrn, dann beugt sich unser Herz beim Rückblick vor Gott, dessen mächtige Hand uns so gnädig bewahrt hat vor so mancherlei und vielerlei Gefahren, Gewalttat, Sünden und so weiter. Aus der erlebten Rettung heraus beugen wir uns auch in Dank bezüglich seiner Durchhilfe, seines Krankheiten, seines Nöte, Bedrängnisse, an denen es in der Gesamtheit der Gemeinde Jesu des vergangenen Jahres solches nicht gering war. Wie wichtig aber ist in solch einer Zeit das Wort der Ermahnung, welches in allen vier Textstellen erkennbar war, das da lautet: Ermuntert einander. Das ist für heute das Hauptthema. Und als einer, der selbst durch das Wort des Herrn der Ermunterung aufgerichtet wurde, möchte ich an der Schwelle dieses neuen Jahres dieses Wort der Ermunterung gleichsam weitergeben, das da lautet: Ermuntert einander. Welch ein weites Gebiet gesegneten Dienstes öffnet dieses Wort allen Kindern Gottes. Da ist kein Gläubiger ausgeschlossen. Für diesen Dienst bedarf es auch keiner großen Gabe, keiner besonderen Fähigkeit, aber eines liebenden Herzens. Und wie viele sind es, die gerade in diesen schweren Tagen durch ein Wort des Trostes, durch einen Dienst der Liebe, der Ermunterung bedürfen, damit Herz und Blick dem treuen Herrn zugewandt werden, der auch heute noch sein Erbteil, welches wir ja sind, wenn es ermattet ist, wieder aufrichtet. Die Bestätigung für diese Aussage finden wir in Psalm 68, Vers 9. Da heißt es: Reichlichen Regen gossest du aus, o Gott, dein Erbteil. Wenn es ermattet war, richtetest du es auf. Und wir können nur sagen, ermuntert einander, sagt das Wort. Fragen wir uns selbst, ob wir nicht viel leichter bereit sind, uns selbst und andere durch das Auftun der Lippen entmutigen, als zu ermuntern. Der Dinge, die uns im Leben verzagt und mutlos machen, gibt es so viele. Wir brauchen diesen nicht noch mehr hinzuzufügen. Ein herzliches Wort der Teilnahme. Ein Druck der Hand. Eine kleine Tat der Liebe. Wie vermag sie aufzurichten? Natürlich muss hinter der Teilnahme, der Hand, der Tat, der Liebe, unser notwendiger Wandel vor Gott, vor der Gemeinde, das ist die Reihenfolge von der Schrift her, der Familie, der Welt stehen. Darum lasst uns wachsam sein über uns selbst, über unsere Worte, über unser Benehmen, dass wir den Verwundeten, den Niedergebeugten, das Herz und den Weg nicht noch schwerer machen, sondern solche vielmehr aufrichten unter dem Thema ermuntert einander. Der Herr selbst, und das wissen wir, ist sehr nah. Und der Tag, an welchem wir Gelegenheit haben, Liebe zu erweisen, wird bald vorüber sein. Zwar freuen wir uns unendlich auf das Ankommen unseres Herrn, aber Segensvermehrungen sind damit beendet. Ist es nicht auffällig, dass ausgerechnet die Ermahnung, uns einander zu ermutigen, im Textwort der einzelnen verlesenen Stellen mit der Nähe des Tages des Herrn verbunden ist? Nachdem also der Apostel Paulus die Thessalonicher mit der Ankunft des Herrn getröstet hatte, schreibt er nun, ermuntert nun einander. Und zwar mit diesen Worten, nicht mit irgendwelchen. Und wiederum sagt er dasselbe Wort im Anschluss an die Unterweisungen über den kommenden Tag des Herrn in 1. Thessalonicher 4, 18, 5, 11 und dem Hebräerbrief wird geschrieben, ermuntert einander und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Wie auch in Hebräer 10, 25. Und in Hebräer 3, Vers 13 haben wir gelesen, ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt. Es sollte in unserem Glaubensleben nicht ein einziger Tag vorübergehen, an dem wir einander nicht ermuntert haben. Und Gott selbst zeigt uns in der Ermunterung die ungeheure Wichtigkeit seitens des Herrn. Ich meine, dass hier wohl jeder zu bekennen hat, gefehlt zu haben. Zugleich hat es an dieser Sorgfalt füreinander oft Mangel gehabt. Wollen wir nicht im neuen Jahr mehr daraus bedacht sein, damit kein Tag vergeht, an welchen von uns Ermunterung ausgegangen ist. Sei es durch das Wort oder Tat oder Mitgefühl oder Gebet oder Anerkennung des Guten, Dankbarkeit oder worin irgendwie eine Ermunterung oder Stärkung gegeben werden kann. Unser Herr ist sehr nah. Lasst uns deshalb, solange es heißt heute, einander trösten und stärken. Die Bibel selbst bezeichnet diese letzten Tage von heute als schwere Zeiten. Die dann genannten Verse zeigen, weshalb die Zeiten so schwer sein sollen. Sie offenbaren den Eigenwillen, die mangelnde Unterwürfigkeit, zusammengefasst die Gottlosigkeit der Menschen. Das ist der Tenor der Mitteilung des Neuen Testaments darüber. Wie dunkel diese letzten Tage für die Gemeinde Jesu auch sein mögen. Wir haben ihn, unseren Herrn, und er bleibt selbst im Tale des Todesschattens bei uns. Das sagt das Wort. Und ihn können wir in allen unseren Bedrängnissen anrufen. Denn auch uns antwortet er und in der Donnerwolke nach Psalm 81, 7. Er hat sowohl seine starke Hand als auch seinen gewaltigen Segen für uns, ganz gleich, in welcher Lage wir uns auch befinden mögen. Egal welche Lebensstürme, Stürme gleich welcher Art, über uns hinwegbrausen, seine Gegenwart, sein Nahsein, können wir uns sicher sein. Haben wir nicht alle schon mit aufrichtigem Herzen den Herrn gebeten. Hindernisse in unserem geistlichen Wachstum hinwegzunehmen. Wollten wir dann etwa zweifeln oder gar hadern, wenn der Herr das in einer von uns gewollten Zeitspanne nicht tut? Wer sind wir? Kann etwa der Herr nicht auch uns gleich dem Hiob Wege gehen lassen, auf welchem der Herr es dem Satan erlaubt, die Gesundheit, den Besitz oder die Familie ganz wegzunehmen? Meinen wir, wir wären besser als Hiob? Stellen wir uns nun die Frage, weshalb dies Gott bei Hiob überhaupt geschehen ließ. Dann vermögen wir nur zu antworten, damit er, Hiob, sich und auch seinen Gott besser kennenlernen möchte. Darum diese Dinge. Und weil der Herr keinen anderen Weg für besser ersah, da ging er mit Hiob den uns Bekannten, nachweisbar im Buch Hiob. Die harte Zuchthand Gottes ist auch heute noch für manche Gläubige das beste und geeignetste Mittel seitens unseres Gottes. Der Hiob, der war gebunden an sich selbst und war tiefst überzeugt von sich selbst und seiner eigenen Gerechtigkeit, und deshalb musste Gott diese Wege mit ihm gehen. Der Herr aber nahm ihn in seine Schule, in schweren Fällen benutzt dann der Herr auch noch den Feind zur Züchtigung heute. Aber auch im Herzen Petri, wie wir wissen, fand sich viel Selbstvertrauen. Und das hat dem Petrus viel Tiefe eingebracht. Was immer in Überheblichkeit sich äußert. Und der Herr Jesus musste in ihm dies zerbrechen. Wozu denn? Damit Petrus in die Lage gebracht sei, dass Gott ihn, den Petrus, segnen könne. Sonst wäre es nicht möglich gewesen. Und wie ist es dann mit uns? Denn das, was uns am meisten anhaftet, erkennen wir selbst an uns am schlechtesten. Und das ist auch der Beweis, dass im Inneren oft viel Greuel verborgen wird, die zerbrochen werden muss, nach dem Willen Gottes. Und der Herr macht das schon, sei es Stolz oder Eitelkeit oder Weltliebe, Hochmut, Lust und Götzendienst, Habsucht. Denn vieles findet im Raum der Herzen eines Gläubigen, vieles kann darin geliebt werden, was nicht Christus heißt. Und Johannes ermahnt die Kinder Gottes am Ende seines ersten Briefes und sagt: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und Götzen sind alle sichtbaren und unsichtbaren Dinge, die unsere Herzen ausfüllen, durchdringen, gefangen nehmen und gefangen halten. Und Götzen sind Dinge, denen Kinder Gottes Opfer bringen müssen. Und meistens ist dieses eigene Ich, dieser Götze, das eigene Ich. Selbstzufriedenheit, Eigendünkel und Rechthaberei, Überheblichkeit und vieles mehr. Und das sind für die Umstehenden beständige Begleiter. Begleiter auch dann, wenn es im Demutsgewande paradiert. Gott aber muss ihn zerbrechen. Das ist die Mitteilung des Wortes. Sonst können wir nicht in seinem Willen, nicht in seinem Segen sein. Und solcher Zerbruch, ja, der schmerzt für den alten Menschen und das Fleisch gar sehr. Und unser Fleisch liebt diese Gottes Wege überhaupt nicht. Wir könnten sogar sagen, das Fleisch ist hochallergisch gegen solche Gottesführungen. Und wenn der Weingärtner das Winzermesser ansetzt, um Reinigung, um mehr Frucht hervorzubringen, dann wünscht ein stolzes Herz. Jetzt kommen wir auf das eigentliche Zentrum. Dann wünscht ein stolzes Herz, dass andere es nicht sehen möchten, und sucht die gottgegebene Reinigung zu verbergen. Da will man das Sacktuch der Buße. Wie der König Israels in 2. Könige 6, Vers 30 auf dem nackten Leibe tragen. Und das königliche Gewand darüber werfen, damit's niemand sieht. Den Menschen zeigte dieser König, ein Abbild von uns, sich aufrecht, alles in bester Ordnung, wunderbar, in Israel. Ihr müsst's nur lesen, was dann geschah. Er tat so, als ob alles in Ordnung sei, und ging, wie es dort geschrieben steht, in dem Vers 30, auf der Mauer einher. Er zeigte sich dem Volk im königlichen Gewand, wie gut alles sei. Gott aber, der ins Verborgene hineinschaut, der das Verborgene sieht, sagt Gottes Wort, müsse dann, so dachte der König, müsse dann ja das Sacktuch sehen, dass er demütig sei, wenn er wirklich Gott ist. Gott müsse ja das sehen, was Menschen nicht erkennen, weil er sein königliches Gewand darüber warf. Natürlich ist der Mensch bemüht, Gott demütig und beugend zu erscheinen. Unter dem Sacktuch aber, da schlägt ein stolzes und unzerbrochenes Herz, weil Gott
Gott nicht nur bis zum Sacktuch, sondern weil Gott bis ins Zentrum des Herzens hineinzieht.
Und weil er die äußersten Winkel dafür kennt. Darum sieht Gott alles.
Und der Herr führte diesen König, von dem hier in 2. Könige 6, Vers 30 geredet ist, in solche Tiefen, und zwar so lange, bis er, der König, seine Oberkleider zerriss.
Er selbst zerriss sie. Und das sah das umstehende Volk, seinen Sacktuch. Gott kehrt bei Stolz auch heute noch. Manchmal geht's schneller, manchmal dauert's länger. Das Innere nach außen um. Wie hier beim König. Auch dann, wenn der Stolz das nicht will. Was will denn Gott?
Gott will die Wahrheit!
Und Stolz, was ist denn das? Stolz ist etwas sein wollen, etwas haben wollen, was man nicht ist. Wie Gott sein wollen. Ihr werdet sein wie Gott. Das liegt alles auf einer Ebene, auf einem Plateau.
Wir mögen zwar nach Galater 6, Vers 3 uns selbst betrügen, nicht aber Gott.
Wie klar und wie wahr lebte einst der Apostel Paulus.
Egal in welch einer Situation er sein mochte. Die ungeistlichen Korinther sahen nur auf das, was vor Augen ist. 2. Korinther 10, Vers 7, das kennen wir. Und diese Korinther nötigten den Paulus, von sich selbst zu reden. So steht's geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen.
Er tat es. Die Bibel erklärt es. Mit Widerwillen. Aber auch nicht ohne zu bezeugen, dass er, obgleich er den ausgezeichnetsten Aposteln nichts nachzustehen, er letztlich doch nichts sei, 2. Korinther 12, Vers 11. Paulus lebte aus, was er war. Ein Nachahmer dessen, der sich selbst zu nichts gemacht hatte.
Und dieser Apostel fordert uns auf, wiederum seine Nachahmer zu werden und zu sein.
Am allerletzten bloßen Worten oder dem Fleische nach, sondern im Geist und in der Wahrheit.
Und der Herr Jesus sagt, das Fleisch nützt nicht. Vielmehr aber sind es die Worte, spricht der Herr, welche er zu uns geredet hat. Diese sind Geist und Wahr und Leben. Johannes 6, Vers 63. Der Herr machte sich zu nichts und wir sind nichts. Und das muss, wo immer wir uns bewegen und uns aufhalten, sichtbar sein.
Verbergen wir, dann sind wir gleich dem Könige.
Von denen in 2. Könige 6 geredet ist. Und wenn der Herr uns im neuen Jahr in der Schule seiner Erziehungswege und seiner gewaltigen Prüfungen zubereiten will, dann lasst uns bitte aufs Erste einander ermuntern. Nicht mit sündlichen, nein, das ist das Letzte. Wohl aber mit Worten seiner Gnade. Und jeder darf in das Jahr 81 zurückblicken, was da an Worten der Gnade und an Worten der Sünde veräußert wurde. Auch sollen wir nicht vergessen, dass wir, wie auch der Weg sei, seine persönliche Zusage haben, die da lautet: Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, nach Matthäus 28, Vers 20. Uns will es manchmal oder gelegentlich so vorkommen, als ob der treue Herr uns etwa in unserer Not vergessen hätte. Und aus der Heiligen Schrift wollen wir lernen: Gott aber war dem Hiob in den dunkelsten Tagen seiner persönlichen Leiden nicht weniger nah als in den guten Tagen. Obgleich es ihm schien, als sei der Hiob von Gott völlig entfernt worden. Das ist Prüfungszeit. Das ist nicht die beste Zeit. Aber sie bringt bei Bestehen Köstliches nach ihr. Das weitgesegnetere in seinem Leben war die Zeit nach der Prüfung. Da gibt uns das Wort Gottes Zeugnis. Und das war, als Gott sein Ziel mit Hiob erreicht hatte. Das war's. Deshalb sollen und wollen auch wir uns seiner Gottesführung, seiner allmächtigen Führung überlassen, wissen wir doch, dass er, unser Herr, uns einen jeden inniglich liebt und uns nur das Gute, das Beste zu geben überhaupt beabsichtigt, wenngleich die Lebenswege der Gläubigen recht unterschiedlich sind. Und weil auch wir nicht auf das sehen, was vor Augen ist, wie die Korinther, das wollen wir ja nicht. Sonst sehen wir ja den Herrn nicht. Bejahen wir die Absicht des Herrn auch in seinen Wegen. Versuchen wir nicht, wie der König, diese Wege zu verleugnen. Lüge ist. Im Blick zur Ewigkeit sind Gottes Wege alle recht und gut. Entscheidend ist, dass wir ein bestimmtes Jahr dazu finden, worin Gott Ehre empfängt. Ob wir diese Wege verstehen oder auch nicht, bleibt letztlich unwichtig. Solange der Herr uns auf dieser Erde belassen hat, wollen wir darum der Weisung nachkommen, ermuntert einander. Eine Weisung des Herrn, die einen ganz besonderen Wert an der Schwelle eines neuen Jahres trägt. Wir wollen nicht nur ermuntern, weil das vielleicht modern sei, unter Gläubigen getan zu werden, sondern wir wollen es aus Liebe zu unserem Herrn tun. Nicht, dass wir darum wissen, sondern wir wollen es tun. Wo waren deine Ermutigungen, deine Ermunterungen für den Nächsten im vergangenen Jahr? Jetzt stehen wir wieder vor einem ganz neuen Jahr. Dieses Jahr, das wird von den Menschen sehr, sehr unterschiedlich begangen und auch gesehen. Wir hatten am Neujahrsfeiertag unter anderem auch einen Besuch gemacht und ich kam Vormittag aus dem Haus heraus. Einer der Hausgenossen brachte einen großen Karton mit leeren Flaschen. Die waren irgendwie nachts ausgetrocknet. Und er unterhielt sich an dem Müllraum, da stehen solche Gefäße, solche große viereckige, mit einem anderen aus dem Nachbarhaus. Da hörte ich gerade, wie der sagt, das neue Jahr hat schon wieder angefangen. Es bleibt uns ja nichts übrig, es geht weiter. Das neue Jahr, das wird auch gegessen auf dem breitesten Hessisch. Das wird auch gegessen wie ein Handkäse. Liebe Geschwister und Freunde, ist das Jahr, das der Herr uns in unsere Hand gegeben hat, mehr als ein Handkäse? Wo wir einen köstlichen Auftrag haben, sein wunderbares Wort zu bezeugen? Ist es nicht eine Gnade, dass wir leben dürfen für ihn, unseren Gott? Da wird das Jahr nicht wie ein Käse gegessen. Nein. Da will der Herr uns in seinem Willen sehen. Da will der Herr uns Gelegenheit schenken, dass er uns segnen kann. O gib Gott, darum die Ehre, indem wir in diesem Jahr, ob du im Recht bist oder nicht, das ist gar nicht biblisch gefragt. Gefragt ist, einander zu ermuntern. Amen.